SRF 1.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander und willkommen im Persönlich aus Flüe im solothurnischen Leimental. Jetzt oder nie heisst es heute und wir sitzen hier in der Galerie mit eben dem Namen Jetzt oder nie. Und jetzt haben wir hier zwei Gäste, die nur ein paar Autominuten voneinander entfernt wohnen und trotzdem nicht im gleichen Land leben. Der Peter von Suri, Abt vom Kloster Maria Stein, wo man übrigens von hier aus sieht, weil jetzt der Nebel da definitiv weg ist. Und die Architektin Marina Gerber, sie lebt gerade an der Grenze im französischen Leimen. Bienvenue, schön, dass ihr beide da seid und bonjour à tous. Marina Gerber, ihr seid Französin, seid mit einem Schweizer verheiratet, der nun mal Gerber heisst.
Ja.
Wie sagt man euch in Frankreich, in Leimen?
Madame Gerber. Oui.
Und nicht Gerber.
Non, un peu, ça dépend.
Aha.
Contrefois, wenn sie Deutsch reden, also Elsasser-Deutsch, dann sagen sie Gerber, wenn sie mich gut kennen, ja. Und sonst sagen sie schon Gerber.
In Leimen, wie viele Leute reden denn noch Elsässisch?
Alle älteren Leute, die, sagen wir jetzt, ab 40, 45 Jahre alt nach Arbeit und sind nicht mehr Elsässer und auf und zu, haben sie die Eltern gehabt, die Elsässerdeutsch geredet haben.
Die selber tut ja eigentlich aus, in meinen Ohren mindestens perfekt Basler.
Ja.
Sind aber Französin, sind mit dem Französisch aufgewachsen. Warum tut ihr denn Basler?
Weil ich jetzt doch eine gewisse Zeit in Basel gelebt habe, geschafft habe. Und somit das aufgenommen haben. Mein Bruder, der hier ist, der tut Berner.
Aber eure Mutter ist Berner, das kommen wir noch. Ihr habt relativ eine komplexe Familiengeschichte. Abt Peter, ihr heisst eben Peter von Suri, seid Benediktinermönch, Vorsteher vom Kloster Maria Stein. Wie redet man euch richtigerweise an?
Bei uns Benediktiner ist es Brauch, dass man den Vornamen sagt. Also wenn jetzt einer Bruder ist, sagt man Bruder Martin oder Pater Ludwig und ich bin der Abt Peter. Ganz einfach.
Also ich sage euch, grüße euch Abt Peter.
Ja, richtig. Und dann weiss ich, dass ich gemeint bin.
Und dann untereinander, also wenn ihr jetzt untereinander redet, unter den Mönchen, wie redet ihr denn?
Tut man einander den Vornamen sagen oder eben auch Bruder und dort den Namen. Bruder Wendelin oder Pater Lukas.
Mhm. So. Und dann dir oder du?
Mit den meisten bin ich per du. Es sind einzelne, wo ich per sie, also nicht mit sie sowieso, nicht mit ihr, dir. Mhm. Ja, das sie ist mir eigentlich fremd.
Ah, vom Dialekt her.
Vom Dialekt her,
ja. Dialekt her, ja. Genau. Wo seid ihr normalerweise an einem Sonntagmorgen um 10 Uhr?
In der Kirche.
Wie sich's gehört?
Ja, bei uns ist es so Brauch und ja, jetzt ist wahrscheinlich gerade die Predigt fertig, jetzt ab 10 Uhr. Ja, und ich habe um 8 Uhr bin ich jetzt am Morgen in der Kirche gewesen und um 6:30 Uhr schon.
Und was habt ihr denn gemacht um 6:30 Uhr?
Gesungen und gebetet.
Also mit den Mitbrüdern?
Mit den Mitbrüdern, das ist das Morgengebet, wir nennen das Laudes, das Morgenlob, um 6:30 Uhr. Das ist schön, jetzt sowieso, jetzt wird es schon so langsam Tag um die Zeit. Und dann mit dem erwachenden Tag so dürfen anzufangen, das ist sehr schön.
Das heisst, ihr steht auf, geht als erstes in die schöne Kirche in Maria Stein und dort singen.
Jawohl.
Wie wirkt das auf euch?
Das wirkt sehr befreiend. Und für Singen, ich würde dann vorsingen und damit ich das auch einigermaßen anständig kann, singe ich mich noch im Zimmer so ganz ein bisschen einsingen. Mm. Ja, wir haben Stimmbilder regelmässig, es hat mich sehr gefreut, als die das gesagt hat wegen dem Singen. Wir haben die vorsingen, regelmässig Stimmbildung, eine halbe Stunde, so alle 14 Tage.
Da kommt Woche. Extra jemand zu euch.
Jetzt am letzten Donnerstag habe ich von 10 bis halb 11 am Vormittag. Das ist eine ehemalige Konzertsängerin, die uns da Unterricht gibt, individuell. Und das ist sehr, sehr schön und wertvoll. Mhm. Also ich bin sehr dankbar für die Stimmbildung.
Mhm. Marina Gelber, die singt auch singen.
Jawohl. Das ist ein Wunsch, den ich hatte. Und dann dachte ich, ja, nein, ich kann ja nicht singen, aber ich muss jetzt das irgendwie probieren.
Wieso könnt ihr nicht singen? Wieso
ja, das weil man uns das immer gesagt hat und das ist geblieben. Und dann habe ich gefunden, mit Nicole Zender, die ich kenne, über die Kapellen auch, weil sie mithilft und ihrem Mann mithilft, habe ich gefunden, wieso? Ich frage sie noch mal. Und seitdem gehe ich zweimal im Monat zu ihr. Und ich finde das toll, dass ich das auch gemacht habe. Und das ist etwas, wo eine neue Richtung, die ich in mir herumtrage.
Die Singstimme zu entdecken.
Ja, ja.
Marina Gelber, ihr seid am Abt Peter schon begegnet.
Jawohl.
Wo denn?
In der Kirche von Leimen, wo nach gekommen sind. Ihr sind zwei, sind die gewesen, glaube ich. Zwei Personen.
Es waren unterschiedliche Anlässe.
Also es war das von der Einweihung, also nicht Einweihung, wo die Kirche nach den Abenden...
Ja, wo man die Innenrenovation, glaube
ich, ja, abgeschlossen hat. Ja, aber ich habe gemeint, sie waren genau sonst, wo der Herr der andere Pfarrer fortgegangen ist als Abschied. Bin nicht sicher.
Das ist möglich. Also einer von unseren Mitbrüdern war im letzten November zu Leim in der Kirche, wo sie die verschiedenen Dörfer zu einer neue Gemeinschaft ja, zusammengeführt
nein,
haben. Dort war ja ein Mitbruder von mir.
Ja. Nein, es waren sie. Gewesen.
Ja, ich war schon ein paar Mal zu Leim in der Kirche.
Ja. Sonst sind sie Zweite gewesen und sind so zwei Personen gekommen. Wie Könige, die durch den Gang gelaufen sind. Führen und sie haben mir einen wahnsinnigen Eindruck gemacht.
Ja, er ist ein eindrücklicher Mann, der Abt Peter. Er ist gross mit ja Bart und die schwarze Kutte. Das ist wirklich sehr eindrücklich.
Ja, ja, ja.
Wisst ihr, dass ihr so viel Eindruck macht?
Ja, das ist nicht immer so einfach. Ich selber merke das nicht so. Aber es haben mir auch schon Leute gesagt, auch schon Mitbrüder gesagt, bist du dir bewusst, dass du nur schon durch deine körperliche Statur einfach auf die Leute unglaublich imposant wirkst oder vielleicht erdrückend oder nein, bedrohlich oder wie
gar nicht.
Ich gebe mir nicht Rechenschaft über das. Und es ist manchmal gut, wenn ich im Foto, in der letzten Zeit ein Foto sehe, mit dem Mitbruder, den ich im Chor vorne zusammen singe und plötzlich realisiert, ich bin ein Kopf grösser als der. Leider ist es dann wichtig zu sehen, dass man ja halt entsprechend halt dass ich mich ein bisschen sonst zurücknehmen muss. Und ein bisschen
das nehmen wir dann zurück, manchmal?
Ich probiere es. Es klingt mir nicht immer. Also.
Aber es ist ja auch noch gäbig, als ihr seid ohne Respektsperson, als Mönch, jetzt als Abt. Das ist ja eine Funktion, wo man schon einen gewissen Respekt verdient. Und die Körpergröße gibt euch da? Schon nur die Körpergröße?
Ja, also ich will das jetzt nicht zu sehr gewichten. Ich meine, unser Kloster, das sind 24 Mönche. Das ist überschaubar. Und jetzt die 24, also wir sind 24 Leiten und für die der Abt sein, das ist eine wichtige Aufgabe, aber in einem sehr kleinen, überschaubaren Kreis. Also von dem her tue ich das nicht zu sehr jetzt in den Vordergrund schieben.
Marina Gelber, ihr seid viel auf Baustellen gewesen und immer noch. Ihr seid Architektin, seit ja Mitte 70, aber arbeitet immer noch als Architektin. Das ist ja eine explizite Mannenwelt, wo das Bauen und Architektin sein und mit Leuten umgehen dort. Wie habt ihr euch dort Gehör verschafft und Respekt?
Ja, also früher, als ich angefangen habe, das habe ich mir rausholen und schauen, dass ich überhaupt angehört wird. Also,
wie hättet ihr das gemacht?
Ja, ich habe immer gelernt und geschaut, dass ich alles kann und weiss und erfahren werde und dass ich nicht etwas Dummes sage, etwas, was nicht geht. Oder? Mhm. Und habe aber immer die Mithilfe von ihnen gefragt. Und so habe ich jetzt auch das weitergemacht. Ich tue immer mit denen, die ich arbeite, tue ich mitschaffen und sie sollen mitdenken, sodass man das Zweite oder das Dritte das entscheidet. Und das ist eine gute Lösung, glaube ich.
Euer Standpunkt, eure Position als Frau in dieser Mannenwelt, wie habt ihr die gefunden?
Ich hatte kein Problem. Ich habe von klein auf bin ich so erwachsen und habe das bekommen von meinen Eltern, dass wir beide, mein Bruder und ich, gleichwertig sind in allem. Und das ist, ich habe nie müssen mich irgendwie emanzipieren, nie. Das ist etwas, was ich bekommen habe.
Die lachen ab, Peter.
Ja, ich denke jetzt gerade an meine drei Schwestern. Ich habe drei Schwestern, die alle älter sind als ich. Und das war für mich schon eine Aufgabe, mich ein bisschen zu emanzipieren von meinen älteren Schwestern.
Die sind wo in der Reihe? Also zuerst drei Mädchen und dann
kommt... Zuerst ein Bruder, der ist gestorben vor 5 Jahren. Und dann drei Schwestern und dann ich und dann noch 2 jüngere Brüder. Aha. Und für mich waren die 3 älteren Schwestern viel, viel präsenter als die jüngeren Brüder.
Warum denn? Was hat es denn ausgemacht?
Ja, dass sie vor allem die Ältesten, aber eigentlich alle, sie waren starke Frauen und immer noch. Und ich war so der jüngere Bruder und habe einfach gemacht, was ich gesehen habe bei meinen älteren Schwestern. Wir haben damals in Solto mit dem Titi gespielt. Und mit einem Kinderwägel und ich habe das auch gemacht.
Ja.
Und ich habe das gerne gemacht. Mhm. Und irgendwann ist jetzt ein Bub macht das nicht. Und dann musste ich aufhören.
Aber ihr hättet eigentlich gerne dort weitergespielt?
Ja, mir hat das an sich schön gedacht, so mit Titi und Titi-Wagen und Küssali und so Sachen. Ja.
Und wie habt ihr euch dann schlussendlich emanzipiert von euren Schwestern?
Gut, da kommt man natürlich so in die Pubertät und so, und das ist für mich die Pfadi sehr wichtig geworden. Das ist für mich schon eine ganz wichtige Phase gewesen. Dort bin ich wirklich daheim gewesen bei der Pfadi. Das ist wirklich so ein bisschen der Kontrapunkt gewesen zur Familie.
Und dort ist dann wirklich Bubenzeug gemacht worden?
Ja, und man soll Lehre durchsetzen, auch gegenüber Buben, gegenüber Gleichaltrigen und so. Und mit der Zeit Verantwortung übernehmen. Und das hat mich sehr geprägt, eigentlich dann auch für das spätere Leben.
Und dann hat die Schwester auch Respekt vor euch?
Ja, das sind ihre Wege. Oder es kommt einfach die Zeit, um so ein bisschen sich auseinanderlebt und jeder geht seinen Weg, Ausbildung und so. Und dann trifft man sich hier und da. Und ja, es ist also sehr spannend, auch, wie das Verhältnis unter den Geschwistern im Laufe der Jahre und der Jahrzehnte sich verändert. Das, ich finde ich sehr spannend.
Habt ihr Kontakt jetzt mit diesen Schwestern?
Sehr. Ja, sehr. Also, für mich ist das etwas ganz Wichtiges. Ich merke jetzt, je älter sie wird, dass so der Kontakt und die Beziehung und in der Familie, vor allem unter den Geschwistern, einfach etwas ganz Schönes und etwas ganz Wertvolles
ist. Was machen ihr jetzt zusammen?
Ja, telefonieren hier und da oder ich habe 2 Schwestern und einen Bruder in Solothurn, eine Schwägerin. Ich gehe noch gerne die jemanden besuchen. Eine Schwesterin ist im Tessin. Und sie sagt immer wieder, wenn du wieder kommst, komm doch wieder zu mir. Und ich schaue immer, dass ich ein paar Tage im Jahr in die Ferien gehen kann zu einer Schwester im Tessin. Und ein Bruder ist in Zürich. Ja, in Zürich. Ja, und wenn ich eben in Zürich bin, dann rufe ich an und sage, du könntest mich vielleicht schnell treffen oder so. Also das ist für mich etwas... Heute schätze ich das eigentlich mehr als vor 20, 30 Jahren.
Marina Dreiber, ihr habt auch einen Bruder und das ist eine sehr wichtige Beziehung für euch.
Ja, wir haben eigentlich immer zusammengelebt als Kind, bis wir erwachsen worden sind, weil meine Eltern sehr viel umgereist sind und nicht immer dabei waren. Und somit haben wir... Das Zweite einfach uns gehabt und Hand in Hand sind wir dann in die Institut oder auch zur Großmutter oder auch sonst, wo wir dann in einem College waren, haben wir zusammen gehabt. Ja. Mhm.
Ihr habt eben eine recht komplizierte Familiengeschichte. Ihr heisst ja mit Mädchennamen heisst ihr Schatz. Und euer Vater ist von Prag in die Schweiz gekommen, Anfang 30er Jahre, und hat in Adelboden eure Mutter lernen kennen.
Jawohl.
Erzähl ein bisschen.
Also das war im Grand Hotel, wo meine Großmutter geführt hat. Und irgendwie ist er mit einer anderen Frau dort in die Ferien gegangen, hat die heimgeschickt, Schins. Und hat dann meine Mama gesehen und hat gefunden, ja, das ist eine Frau, die ich gerne möchte. Hat ihr gesagt, ich komme in einem Jahr wieder. Und das hat er gemacht und hat ihr gefragt, wo willst du leben? Und dann hat er gesagt, willst du Wien, Paris oder London? Weil er in der Stoff tätig war. Und dann hat sie gesagt, Paris. Und dann sind wir nach Paris.
Aha. Ja. Also er hat gesagt, er ist in der Stoff tätig. Was ist er? Textilfabrikant, oder was?
Er war Textilfabrikant. Später ist das nicht mehr gelaufen. Nachher war er Grossist. Und dann nachher Detailist. Und nach dem Krieg war ja die Stofffabrikation fertig gewesen. Nylon ist gekommen, andere Stoffe sind gekommen. Und das war der Tod, von der, wo man noch daheim etwas genäht hat. Sondern es ist Konfektion gekommen und dann sind die billigen Stoffe gekommen und die billigen Kleider.
Sie sind also in den 30er Jahren, Ende 30er Jahre, geboren in Paris. Könnt ihr noch an irgendetwas erinnern aus der Kindheit in Paris?
Ja, ich kann mich gut erinnern, wo wir vor dem Krieg gelebt haben. Der Ort, die Wohnung mit meinem Bruder, mit meinen Eltern, das kann mich sehr gut erinnern. Und später, dann nach dem Krieg, sind wir dann auch wieder zurück und haben, wenn es gut gegangen ist, in einem guten Hotel gelebt, wenn es schlecht gegangen ist, in einem ganz kleinen Hotel. Und so haben wir das gelernt. Und meine Mama hat dann überall, wo sie angekommen ist, hat sie gerade wieder Bettchen gemacht und ein paar Vorhänge und dann hat es wieder heimgewirkt.
Aber warum seid ihr im Hotel gewohnt und nicht in einer Wohnung nach dem Krieg?
Ja, nach dem Krieg hat es in Paris nur im Schwarzhandel hat man Möglichkeit gehabt, so etwas zu bekommen. Und das war dann nachher auch so gewesen, dass wir dann an einem schönen Ort in der Rue du Colisée gelebt haben. Und das war dann noch ein paar Jahre gewesen. Also wir sind fast jedes Jahr, mein Bruder und ich, in einer anderen Schule gewesen oder irgendwo anderswo. Aber das haben wir bestens prestiert. Also,
er auch oder nur dir?
Ich glaube, er auch. Ist das so?
Er sitzt in der ersten Reihe und ist sich seiner Sache nicht ganz sicher. Aber Peter, der hat reagiert auf Paris. Was
ja,
ist da?
Paris, so, ich habe Paris erst im letzten Herbst lernen können.
Nein.
Ja, doch,
ja, wenn
ist,
Sie Kapellen nicht kennen, dann dürfen Sie auch Paris erst.
Sie haben aber vorher festgestellt, dass er auch Kapellen nicht kennt in der Region.
Nein, es war so, meine zwei Schwestern und der Schwager haben mich zum 60. Geburtstag, aber das ist schon ein paar Jahre zurück, eingeladen, eigentlich nach Paris zu kommen, weil sie gewusst haben, ich war noch nie in Paris gewesen. Und im letzten Oktober hat es endlich gelangt.
Ja.
Da sind wir mit dem Auto über Vézelay, Bourges, ouais. Tours und dort über die Loire.
Ja.
Und haben wir in Évry im Hotel übernachtet, wo vis-à-vis von der Kathedrale von Botta steht. Oh. Und wenn wir aufgewacht sind, und morgen haben wir die wunderbare, das Zentrum von diesem neuen Évry vor
das
Augen
gehabt. Das habe ich nicht gesehen.
Das nicht? Nein. Wir müssen gehen.
Ja.
Oder mit dem RER sind wir auf Paris hingegangen.
Jawohl.
Für mich muss ich sagen, von Paris gehöre ich seit auf der Welt bin. Und dann dort aussteigen bei Le Halle und dann auf die Seite, auf die Insel und dann Notre Dame zu sehen und so, das war wirklich überwältigend. Mhm. Und Seine und das Gefühl hatte, ich kenne doch das alles, ist alles bekannt. Und doch ist es das erste Mal gewesen. Also eine ganz spezielle Erfahrung. Es hat mich sehr jetzt auch wieder berührt, als ich von früher von Paris erzählt habe. Weil in den 60er Jahren, als ich Teenager war, ist natürlich Paris, das ist der Nabel der Welt, von der kulturellen Welt. Und all die grossen Namen, Edith Piaf und Gilbert Beco und so, das ist aux Champs-Élysées und
Jodassin
und Nathalie und all das.
Oh.
Ja, dass sie von der Musik geredet hat, vom Singen, dass sie wirklich die Stimmen, die mir noch sehr, sehr lebendig waren.
Die Stimmen haben euch als junger Mann wirklich etwas bedeutet, eben der Gilbert Beco.
Ja, und Johnny Holiday und wie sie alle geheissen haben und Mireille Mathieu und der Georges Moustaki. Das war einfach toll. Ja.
Also, zum
in dieser Zeit gross geworden, wo das Französische wirklich noch sehr präsent war, auch bei den jungen Leuten. Und wirklich so begeistert waren. Eben, die hatten tolle Stimmen gehabt. Also ich habe das immer wunderbar gefunden, wenn, die, wenn man denen hat können zuhören konnte. Ich war nie an einem Konzert gewesen, aber das hat mich einfach sehr bereichert.
Ist für Sie also etwas gewesen, was Ihnen schön und toll gefunden
haben?
Ich habe jetzt
etwas bestimmten Lebensstil und ein bestimmtes Lebensgefühl reflektiert, ja. Auch wenn ich nie dort war. Meine Stadt ist Rom.
Ah, also, ja, das ist eigentlich fast ein bisschen gegeben.
Nein, das ist Lob.
Marina Gerber, ich möchte noch einmal darauf zurückkommen. Ende 30er Jahre, eben 39, war dann der Krieg. Da ist eure Mutter euch zu der Grossmutter auf Adelboden gebracht, ins Grand Hotel. Und euer Vater war Jude und musste untertauchen in Frankreich. Mhm. Und eure Mutter ist nachher euer Vater noch suchen. Was habt ihr von dieser Geschichte mitbekommen?
Das konnte ich erst später dann so füllen. Sie hat aber gekühlt oft daheim, ich kann mich erinnern, und hat, weil sie vom Vater nicht viel gewusst hat. Das habe ich gewusst, das habe ich realisiert. Aber sonst nicht. Also wir haben eine gute Grossmutter gehabt, die uns gern gehabt hat. Wir waren die ersten Grosskinder gewesen. Und sie hat uns immer an der Hand genommen, obwohl sie ihre eigenen Kinder nie so hat können. Die Zeit gegeben, oder wie sie es hatte.
Oder ihr habt bei der Grossmutter im Grand Hotel gelebt?
Nein, wir haben immer im Haus, wo ein bisschen weiter vom Hotel ist, das Chalet Nirvana, dort haben wir immer gewohnt, weil sie hat dort gewohnt.
Chalet Nirvana im Berner Oberland? Ja. Also, ist noch speziell? Wieso hat das Nirvana geheißen?
Ich würde sagen, meine Mutter und meine Grossmutter haben den Buddhismus irgendwie geliebt und sich, sie haben viel gewusst und ich glaube, das kommt über die Engländer, die Gäste gewesen sind, die in Indien gelebt haben und an diesen Ort gelebt haben. Ja.
Also eine sehr grosse internationale Welt hat ihr erlebt. Peter Fonsuri ist eben ein solothurnisches Patriziergeschlecht. Ihr seid mit diesen 6 Geschwistern in Solothurn aufgewachsen. Was habt ihr von dem Fonsuri, vom Patriziergeschlecht mitbekommen?
Ja. Was mir vor allem in Erinnerung ist, sind die vielen Porträts, die bei uns gehangen sind. Das sind ja alles so Leute, Männer, Frauen, die so aus dem Ancien Regime noch, die meistens eine Perücke haben auf dem Porträt und dann relativ ernst und streng schauen. Und sie sind sehr dunkle Porträts. Das war im 18. Jahrhundert der Fall. Das war ein bisschen der Stil gewesen. Und meine Mutter ist eigenartig. Meine Mutter ist aus dem Wallis gekommen. Aber sie hat eigentlich einen sehr speziellen Sinn für das Genealogische, also für Familiengeschichten. Und sie hat eigentlich die Geschichte von der Familie von meinem Vater besser können als der Vater selber. Und sie hat immer genau gewusst, wer ist, also wo und wie die miteinander verwandt waren und verschwögert. Und das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Aber für mich eigentlich ziemlich weit weg. Also als Kind sind natürlich 50 oder 100 oder 200 Jahre enorme Zeit. Heute würde es mich mehr interessieren, aber ich kann niemanden mehr fragen. Also das ist leider so.
Eure Mutter war eben aus dem Wallis, von Rothen. Mhm. Und euer Onkel ist vor kurzem zu Ehren als Figur auf der Kinoleinwand, nämlich der Peter von Rothen im Film «Verliebte Feinde», wo die Geschichte von ihm und von seiner Frau Iris Rothen erzählt. Hattet ihr Kontakt gehabt mit dem Onkel, der ja immerhin gegen die Armee und für das Frauenstimmrecht war?
Ja, ich habe mich immer wieder ergötzt, dass in einem Artikel im Walliser Pott, weil er hat irgendwie das Kunststück vollbracht, dass er einerseits politisch extrem links war, also für die Abschaffung von der Armee und ist da, und auf der anderen Seite ist er, was Religiöse betroffen hat, ist er sehr, sehr konservativ gewesen. Hat das irgendwie spielerisch problemlos zusammengebracht. Und ich bin eigentlich, als er noch gelebt hat, er war ja zu Basel daheim, am Heuberg mit der Tante Iris. Oder ich habe es eigentlich so gekannt als älteres Ehepaar. Sie waren beide ziemlich gebrechlich, gesundheitlich angeschlagen. Und sie haben sie eigentlich immer wieder geschätzt, wenn ich in Basel war und sie schnell besuchen. Dann hat er eine Flasche Wein aufgemacht und dann haben wir miteinander hier ein bisschen getrunken und verzölt. Und das war sehr unterhaltsam. So habe ich es in Erinnerung. Was damals in den 40er Jahren war, das hat man so hinter vorgehaltener Hand etwas verzählt in der Familie, aber es ist für mich eigentlich vieles jetzt auch sehr neu gewesen.
Hinter vorgehaltener Hand, also ein bisschen Skandal, dass man da ja, so eine Skandal, Familie hat.
Skandal ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist nicht immer eine ganz einfache Situation gewesen, sagen wir es so.
Wenn ihr jetzt keine geistliche Karriere mit ihm seit der Abt geworden gemacht hättet, was wäre denn für euch vorgesehen gewesen als weltliche Karriere, als Fonsuri?
Also vorgesehen ist eigentlich nichts mehr gewesen. Das ist, unsere Generation hat sich dann selber entschieden, was natürlich der Vater Freude gehabt hat, aber was trotz der vier Söhne nicht passiert ist, dass einer militärische Karriere gemacht hat.
Aber du bist ja ins Militär gegangen.
Ich bin ins Militär gegangen, ich habe Mitrailleur gemacht, ganz normal, in Bier. Und habe dort eigentlich die Westschweiz lernen können. Habe nachher sogar noch Unteroffizier, Korporal gemacht. Bei dem von den vier Brüdern, der am weitesten kam, ist militärisch. Von den anderen ist nicht einmal einer gefreit worden. Und das hat, glaube ich, der Vater, er ist im Ersten Weltkrieg hat er die Rekrutenschule gemacht in Liestal. Im Zweiten Weltkrieg hat er viel Aktivdienst gemacht. Und hat dann eigentlich gern gesehen, wenn einer von den Söhnen auch ein bisschen in die Richtung. Aber das war gerade in den 60er-Jahren. Ja, da ist alles ein bisschen anders gelaufen. Ja. Mhm. Aber, wenn ich das so anfangen möchte, ich habe immerhin Aktivdienst geleistet.
Aktivdienst?
Ja, Aktivdienst. Ich habe geschworen, Helm auf. Und dann ist der Regierungsrat, das war Franz Josef Jäger, als Vorsteher vom Militärdepartement im Kanton Solothurn, hat uns den Schwur abgenommen. Das war 1971, wo wir Flughafenbewachung gemacht haben. Wir waren die Kompanie, die in Zürich Kloten ist eingesetzt wurde. Das war bei den Flugzeugentführungen. Eine nach der anderen. Und wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet. Da hat man wirklich einen Militärweg detachiert nach Zürich und nach Genf. Die haben dort mit scharfer Munition die Flughafenbewachung gemacht. Ich war bei denen dabei gewesen. 3 Wochen Aktivdienst.
Ja. Das ist persönlich auf SRF 1 aus der Galerie «Jetzt oder nie» in Flüem hinter der Leimadau, wo zum Kanton Solothurn gehört, ab Bahnhof Basel etwa 40 Tramminuten entfernt. Nur. Da sind wir schon an der französischen Grenze und meine Gäste haben aber ein bisschen näher gehabt als wir da mit dem Tram. Marina Gerber, sie ist Architektin, lebt mit ihrem Mann in Leimen, geht an der Grenze im Elsass. Und ihr habt noch vorhin gehört, der Peter Fonsuri, Abt im Benediktinerkloster Maria Stein, wo ein wichtiger Wallfahrtsort ist hier im Grenzland Frankreich, Baselland und Solothurn. Marina Gerber, ihr habt ihr baut neu, ihr habt Haufen Bauherren und Bauherrinnen. Was ist so der Unterschied zwischen den Bauherren und Bauherren in Frankreich und in der Schweiz?
Das ist noch schwierig zu sagen, aber zu bauen ist anders. Und dann muss man auch das mit den Bauherren dann besprechen. Also man kann ein Einfamilienhaus in der Schweiz in 6 Monaten machen und wenn man es in Frankreich macht, dann sind es 9 Monate. Weil die sagen dann, wir kommen am Montag und dann in den Zimmermann und dann kommen sie halt vielleicht erst 3 Wochen nachher. Und da muss man entgegenkommen und sagen, ja, ich muss warten. Das ist so und das ist nichts Schlimmes. Das ist einfach der Kulturunterschied, den es hat, wo man aber ein Schweizer, Deutschschweizer, der kommt hier leben kann, die können sich das gar nicht vorstellen. Also zum Beispiel im Restaurant Couronne, wo sie gekommen sind, habe ich...
Das habt ihr eben renoviert, ja, das Saison in Leimen.
Jawohl, das ist im Dorf. Habe ich Urs Rusterholz gesagt, als er angefangen hat, umbauen mit dem Bernhard Weber, habe ich gesagt, du, das geht nicht so, wie du dir das vorstellst. Was heisst, das geht nicht? Dann habe ich mir erklären. Und heute weiss er auch, was ich meine. Es ist schwierig, so detailliert zu sagen, das ist anders und das ist anders. Es sind andere Kulturen. Es ist eine französische und hier ist eine deutsche. Das sind verschiedene.
Und warum lebt ihr im Elsass? Ihr könntet hier in Basel leben, ihr könntet hier in Frankreich leben.
Ja, ich würde gerne in Frankreich leben. Ich wohne halt jetzt in einem Zwischenraum, wo die Schweiz und Frankreich verbindet.
Und warum? Was ist das Schöne daran?
Ja, das Schöne war, dass ich Arbeit hatte und dass ich meinen Mann lernen konnte und bin ich hier geblieben.
Ihr habt in Paris eben mit ungefähr in den 50er Jahren habt ihr eine Ausbildung gemacht, ja, nicht, zu der Architektin.
Nicht, ja, später, im 56. Mhm, da war ich in der Art Deco, das sind 4 Jahre. Da habe ich bei den Benediktiner Schwestern sind es, die zu den Benediktiner gehört haben, in der Rue Notre-Dame-des-Champs, in einem Foyer gelebt. Und hat es sehr schön gehabt.
Was ist ein Foyer?
Ein Foyer ist ein Heim, wo wir Studentinnen gewesen sind. Ich bin die Einzige, die nicht in Sorbonne gegangen ist. Und sie haben mich genommen. Ich bin protestantisch von der Erziehung. Bin aber nur in katholischen Institut gewesen, katholischen Foyer und überall. Und dort sind auch AB gekommen, das sind verschiedene Leute gekommen, die in der Sorbonne sich weitergebildet haben. Benediktiner, und mit denen habe ich immer, ich habe es sehr schön gehabt. Sie haben mir nie gezeigt, dass ich nicht katholisch bin. Sie haben mich immer angenommen. Ja. Habe aber nicht in Kehle, in Kapelle müssen.
Jetzt habe ich eben gesagt, von der Sorbonne geredet. Und ich weiß jetzt noch, im letzten Oktober bin ich durch ein bisschen durch das Quartier Latin, ich habe das ganz anders vorgestellt gehabt. Und dann ist ja das Musée de Cluny,
ja,
ist auch in der Nähe, das, ja, wollte ich schauen, wegen der berühmten Altartafel von, ja, von Basel. Das wollte ich wirklich einmal sehen. Und dann bin ich ein bisschen weitergelaufen und plötzlich stand ich vor einem grossen, mächtigen Gebäude, heisst Sorbonne. Ja, das ist wirklich wie ein Duchamp. Also, es hat mich wirklich, ja, berührt, wenn man etwas, was man seit Jahrzehnten gehört, Sorbonne, und das ist, hat ja eine sehr lange Geschichte, geht weit ins Mittelalter zurück. Und dann läuft man da um und plötzlich steht man da dran und heißt Sorbonne. Mhm. Das ist wirklich sehr eindrücklich. Da ist man eben in Paris mit ganzer Reihe anderen Örtlichkeiten, ja, gegangen. Und da wäre eine Frage, hat euch das jetzt für das Architekturstudium, mhm, irgendwie inspiriert oder beeinflusst, können in Paris studieren? Ich meine, das ist ja städtebaulich und architektonisch, ja, ein absolutes Füllhorn, oder?
Ja, nein, man lebt dann in dem und das gehört einem. Man ist da daheim, oder? Und ich würde sagen, dass ich heute noch, wenn ich nach Paris gehe, habe ich das Gefühl, es schmeckt immer noch gleich, es tönt immer noch gleich, es hat, ja, sich nicht verändert. Also es ist etwas, was man dann in der Haut hat, unter der Haut.
Habt ihr auch der Städtebau vom 19. Jahrhundert hat das auch studiert. Das ist ja, Paris ist ja komplett umgepflügt worden im 19. Jawohl. Jahrhundert.
Ja, das war der Osman, ja, ja, 1850.
Gut, bevor wir uns jetzt fest in den architektonischen Detail verlieren, ich schnaufe schon ein und schnaufe ein. Aber Peter, wir haben jetzt sehr viel Weltliches von euch gehört. Eben auch, dass die Faszination an Paris und von eurer Familie immer gehört. Ihr habt studiert, Jus und Geschichte und Journalistik. Und irgendeinmal habt ihr aber gefunden, nein, das ist es nicht. Ich will ganz einen anderen Weg gehen. Warum seid ihr ins Kloster?
Also, ich will gleich noch etwas kurz bemerken, weil ich habe nicht Journalistik studiert.
Okay.
Also, ich muss es präzisieren. Ich habe in Bern studiert, Jus. Und dann konnte man dort am Samstagvormittag bei einem Privatdozent Vorlesungen hören über Journalistik. So war das. Und dann ich war nicht Professor, aber immerhin hatte er einen guten Namen gehabt, das war Peter Dürrematt. Ja, das war in Basel bekannt, das war Chefredakteur der Basel Nachrichten.
Und auch, gleich hat er das Gefühl, ja, gehabt, nein, Journalistik ist es nicht.
Doch, eben gerade, er hat mich eigentlich dann wirklich können begeistern für Journalistik und für Publizistik. Und ich habe dann ein paar Mal mit ihm geredet und gesagt, ich sei im Jus-Studium nicht so glücklich. Was er mir würde empfehlen, ich will wirklich die Journalistik in die Richtung. Und er hat auch gesagt, wenn ich will Publizistik, Journalistik machen, unbedingt Geschichte studieren. Das hat er gesagt. Und dann habe ich dann mit grosser Erleichterung die Fakultät gewechselt, bei der ich die historische Fakultät gegangen habe, von Geschichte studieren.
Zurück zu meiner, ja, Frage. Warum seid ihr Mönch geworden?
Ja. Heute. Jetzt sieht man gerade Maria Stein, die vorher kommt.
Das Nebel hat sich gelichtet. Wir kommen zum Kern, ja, von der Sandung.
Ja. Das ist eine Frage, die ich jemanden gestellt bekomme. Das ist natürlich heute schwierig. Heute bin ich Mitte 60, bin jetzt 40 Jahre im Kloster. Und ich kann heute eigentlich sagen, wieso ich heute im Kloster bin. Heute, damals, ich muss jetzt sagen, wenn ich zurückschaue, es hat schon Motive gegeben, wichtige Motive. Natürlich auch, würde ich sagen, religiöse Motive. Ich habe eine Glaubensgeschichte gemacht, habe mich auch ein bisschen lösen von der herkömmlichen Vorstellung. Oder ich bin sehr katholisch sozialisiert worden. Aber ich bin eigentlich dankbar dafür. Und habe mich aber eigentlich ein bisschen lösen von dem. Und meinen eigenen Weg gehen, bin auch Leute begegnet. Und das ist für mich heute noch wichtig. Ja, Begegnung mit anderen Menschen, die andere Biografien haben. Einer von denen, der ist schon lange gestorben. Das war Charles de Foucault. Mhm. Der ist 1916 gestorben. Das ist eine sehr spezielle Figur. Der ist mir immer wieder begegnet. Und so, und ist mir auch heute noch sehr wichtig. Und ich habe gesucht. Und dann 1974, auf der Suche, und dann geht's gehen, ist um Mario Stein, zu Fuss von Solothurn. 14 Stunden. Und habe dann dort Mario Stein gefragt, ob man das macht, denn man möchte Mönch werden. Und dann hat der Pater der gesagt, er ist einfach ein paar Tage gekommen. Und dann bin ich ein paar Tage gegangen. Und dann habe ich mich angemeldet. Und seither bin ich geblieben. Und es ist natürlich immer wieder ich merke, dass es eine neue Herausforderung ist, dass ich mich heute muss fragen, wieso bin ich da? Wieso bleibe ich da?
Ja, weil die erste Euphorie ist ja noch eins. Ja, oder? Also man geht, sagen, und, aber nicht zu bleiben ist ja eigentlich Kunst.
Wenn ich jetzt zurückschaue, würde ich sagen, am Anfang bin ich natürlich davon ausgegangen, das ist eine reine Berufung. 100% religiös motiviert. Und heute bin ich da ein bisschen skeptischer und sage, wenn am Schluss vielleicht 10-15% wirklich genuin religiöse Berufung ist, dann ist das, wie soll ich sagen, dann reicht das eigentlich.
Das ist aber nüchtern.
Ja, es ist ja so. Also, wahrscheinlich vom familiären Hintergrund, von was ich vorher erlebt habe, 24-25 Jahre lang, und dann muss ich sagen, das wird alles im Schmelzofen geprüft und am Schluss bleibt vielleicht ein Körnchen Gold um und auf das kommt es drauf an. Aha. Auf das kommt es drauf an. Das Körnchen, innerste Berufung und Wahrheit rauszudestillieren, aber das ist ein schmerzhafter Prozess. Das ist, alles andere ist Schlacken. Das ist eine Ich erfahre meinen Weg schon ein bisschen so als eine geistlich-religiöse Entschlackungskur. Und hoffe einfach, dass am Schluss wirklich doch ein guter, wertvoller Kern zum Vorschein kommt.
Sagen Sie es so. Kennen Sie das auch, Marina Gerber, dass es so das Leben einem ein bisschen entschlackt?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass im Älterwerden tut man mehr werten. Ist das richtig, was ich hier mache? Stimmt das für mich? Das macht man. Und ich muss sagen, ich tue im Gegenteil vielleicht noch mehr schöne Sachen sammeln, wie singen, wie ich mache viel Tai Chi, Yoga. Ich tue, mein Beruf ist meine Haut. Ich tue mich um Kapellen kümmern. Wir haben ein Frachtschiff mit fünf Ehepaaren. Ich habe sehr viele Beschäftigungen und eigentlich, je mehr ich so feine Sachen kann noch an mich anbringen, das ist für mich eine Richtung. Also ich tue mich nicht entschlacken, ich tue Richtungen suchen.
Also zum Recht verstehen, also, gerade als Abt bin ich jetzt natürlich auch praktisch tagtäglich konfrontiert mit sehr, sehr irdischer Realität.
Also, aber ihr seid quasi Chef also ist, von dem Maria Stein.
Ja, von einem KMU. Also, das muss man und da, also ich habe jetzt inzwischen gelernt, wie man eine Bilanz liest und so. Und,
was sind denn eure Aufgaben als Abt?
Ich muss schauen, dass am Schluss eine schwarze Null raus schaut. Ja. Also, und Wir haben zum Beispiel eine ganze Reihe ältere Mitbrüder, also wir haben ein höheres Durchschnittsalter in dieser Gemeinschaft. Das ist eine spezielle Aufgabe, ist eine schöne, wichtige Aufgabe, die aber auch viele Kräfte binden. Ich denke, das ist für mich ein ganz grosses Anliegen, dass hier mit mir der Älteste ist 97, dann ist einer 88, 87, 86, 85 und so. Der, die nicht mehr so zweig war. Und das ist eine grosse Aufgabe.
Hat er denn Nachwuchsproblem?
Wir haben keine Probleme. Also, wenn es jüngere Männer gibt, die kommen, ist es gut. Wenn sie nicht kommen, dann ist es auch gut.
Dann schaut einfach, was passiert.
Ja, es hat, die einen 5-Liber haben, die können einen 5-Liber anschauen. Und dort steht drauf, wenn man es auf dem Rand. Da steht etwas sehr Schönes drauf. Das ist übrigens ein Bibelwort, das drauf steht. Auf dem 5-Liber, das habe ich mit den Kindern immer so behandelt, wenn wir vom Abraham geschwätzt haben. Dort heisst es nämlich Dominus Providebit. Das ist aus dem Buch Genesis, also aus dem ersten Buch Moses. Der Herr wird dafür sorgen. Und das hat der Abraham zu seinem Bub Isaac gesagt, wo sie miteinander den Berg auf sind. Und der Isaac hat hier das Holz getragen und der Abraham hat das Messer und das Feuer. Und dann hat eben der Bub den Vater gefragt, ja, wir haben alles, aber wo ist das Opfertier? Und dann hat der Vater zum Bub gesagt, der Herr wird dafür sorgen. Dominus Providebit. Und das finde ich eine wunderbare Antwort, die ich jetzt für unser Kloster auch in Anspruch nehme. Dominus Providebit.
Ich wollte schon lange fragen, wie viele Mönche sind ihr jetzt?
Also 24.
Wo hier wohnen?
23, jetzt einer ist noch auswärts.
Ja. Ja. Weil man hört, also sind so Sachen, es hat nur noch 12 Mönche.
Nein, wir sind 24.
Und ich habe eben das 24 gehört heute Morgen. Ja. Ich finde das toll, weil das ist einer der schönsten Orte, was es gibt, das Mariastein und das tut auch das ausstrahlen, der Friede, die Harmonie. Und das ist etwas, was ich auch immer sehr suche.
Das merken wir auch bei den Leuten, die kommen. Ja. Also ich gehe gerne auf die Leute zu und frage sie, woher sie kommen. Und wir sind ja dort im Kapellengang, sie haben ja auch gefragt, eine Frau mit einem Bub. Und hat sie gesagt, sie kommen von der Mauritiusinsel. Ich sage ja nicht, wo sie wohnt. Sie wohnt in Basel, das ist aber schon länger in Basel. Und das ist wirklich eindrücklich, für wie viele Leute Mariastein hier in der Region Basel und weit darüber aus, ich würde es so sagen, Zufluchtsort ist. Also es fällt mir immer wieder auf, dass die Leute, die zum Teil ganz dramatische bis schreckliche Biografien hinter sich haben, viele Migranten, Flüchtlinge, die aus Bürgerkriegssituationen kommen und die wirklich enorm dankbar sind und einfach glücklich, dass sie hier in dieser Kapelle, in dieser Höhle dürfen, sich zurückziehen und Frieden und Ruhe und Stille sich sammeln. Es ist wirklich für viele, viele Menschen, die Böses erlebt haben in ihrem Leben, ist es wirklich ein Zufluchtsort.
Die Gnadenkapelle, die ich schaue, ist wirklich wunderschön und sehr still. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ort. Ich will gleich noch schnell zum Weltlichen zurückgehen, was ich einfach immer noch nicht weiss. Von was lebt das Kloster?
Von den Einnahmen.
Aber was für Einnahmen?
Ja, das hat sich eben verändert. In den 90er Jahren haben wir noch 3, 4, 5 Mitbrüder gehabt, die Pfarrer waren. Da haben wir noch Pfarrerlöhne gehabt. Jetzt haben wir eigentlich wenig feste, reguläre Einnahmen, ganz wenig. Ein grosser Teil macht den AHV aus. Und das stellt natürlich schon vor grosse Aufgaben. Oder? Man muss einfach aufpassen, dass die Schere zwischen Ertrag und Ausgaben nicht sich zu stark öffnet. Und da muss man wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden sein. Also das ist,
Was ist für euch als Abt die grösste Herausforderung an diesem Amt?
Ich denke, so die das Gleichgewicht zu wahren zwischen ganz klar einem geistlichen, religiösen Auftrag und gleichzeitig wirklich sehr eng mit der Realität verbunden bleiben. Also mit den tagtäglichen Fragen, die auch mit der Zukunft zu tun haben, da ein Gleichgewicht zu finden und dabei auch wirklich sage ich jetzt ganz schlicht und einfach das Gottvertrauen können zu bewahren. Mhm. Für beides.
Mhm. Und findet ihr Gottvertrauen, Marina Gerber?
Ja.
Oder Vertrauen überhaupt?
Vertrauen, das ist nicht so einfach. Ich würde sagen, ich suche es in den kleinen Sachen, der kleinen Freude, die mir im Tag entgegenkommen können, die ich dann als so kleine Rosine finde. Und die drei, ich muss drei Rosinen haben im Tag, dass ich einigermaßen das Gefühl habe, es geht mir gut. Und wenn es einem gut geht, kann man auch weiter das ausstrahlen, sodass man es noch andere Leute mitreissen kann. Und die drei Rosinen, die sind vielleicht ein gutes Gespräch mit jemandem. Das sind so kleine Freude.
Wenn ihr auf eure Jugend zurückschaut, das ist ja wirklich eine interessante Geschichte mit den Eltern, die viel weg waren, noch mit dem Unterbruch durch den Krieg. Ihr habt getrennt von den Eltern gelebt, in Adelboden, bei der Grossmutter aufgewachsen. Was ist schon das, was ihr würdet sagen, hätte ich mir das schon anders gewünscht für mich als Kind? Oder würdet ihr sagen, das ist ein bisschen bitter?
Nein.
Nicht?
Nein. Nein, ich finde... Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es mir schlecht hatte, gar nicht. Ich finde, ich habe eine schöne Jugend gehabt. Mhm. Eine reiche, eine wilde. Und mit 25 habe ich gesagt, jetzt will ich wirklich einmal an einem Ort zwei Jahre leben, nicht immer nur ein Jahr. Mhm. Und dann habe ich Leimen aufgebaut.
Und jetzt habt ihr eben das Haus dort. Ja. Warum gerade das Haus in Leimen?
Das ist wirklich Zufall. Aber es ist dann nachher für uns der Ort geworden, wo wir uns sehr gut fühlen und wohlfühlen. Wie auch, wenn man dort nach Mariastein raufkommt. Es hat ein bisschen eine Seele, die sehr friedlich wirkt. Und ich brauche Harmonie und ich brauche Frieden. Ich finde das etwas sehr Wichtiges.
Ja. Das findet ihr in Mariastein?
Auch, ja. Ja.
Mhm. Also das gehört immer wieder. Ich meine, es ist auch... von der Landschaft her, ja. Es ist einzigartig von der Landschaft her. Das ist meine so Nordabdachung vom Jura. Und ich realisiere immer mehr, dass wir eigentlich fast intuitiv nach Norden ausgerichtet sind. Im Rücken haben wir den Blauen, und das ist einfach eine Barriere, und dann irgendeine von dem Mittelland an und der Rest von der Schweiz. Aber wir sind halt doch stark gegen Norden ausgerichtet. Also wenn man da oben steht und vom Wald runterkommt, dann sieht man die Dreiebene, man sieht Schwarzwald, man sieht Vogesen, man sieht Basel, man sieht den Flughafen. Es ist eine grosse, grosse Weite. Mhm. Und man weiss, es ist auch die burgundische Pforte, ja. Die auch vom Klima her einen grossen Einfluss hat. Und ich muss sagen, ich fühle mich sehr daheim. Es hat lange gebraucht, bis ich mich hier daheim gefühlt habe. Aber heute, wenn ich zum Beispiel mit dem Auto komme durch einen Belchentunnel und dann so gegen das Baselbiet ab und auf einmal sieht man den Krishona-Turm. Und da ist auch so die grosse Weite gegen West. Und dann, jetzt.
Ist gut.
Ja, früher war es umgekehrt, wenn ich durch einen Belchen gegangen bin und dann gegen Eggenkingen gegangen bin. Und gesagt, jetzt komme ich wieder auf Solothurn. Das hat sich komplett gekehrt.
Und wenn man auf Mariastein kommt, dann sieht man euch. Kann man euch dort die Hand geben?
Ja, dann muss man halt, ich gehe manchmal über einen Platz oder ich gehe zu den Leuten und gebe ihnen die Hand und finde es noch schön. Und dann kann man an die Pforte gehen und fragen, ob der Abt da ist.
Gut.
Und meistens ist er dort, also, aber nicht immer.
Gut, das machen wir gerne. Ich danke euch, Abt Peter, herzlich, dass ihr in der Sendung seid. Marina Gerber, wunderschön. Merci beaucoup, Madame Gerber. Und euch allen im Saal und daheim noch ganz einen schönen Sonntag.
Danke.
Persönlich ist live aus der Galerie «Jetzt oder nie» im solothurnischen Flüecho. Gäste von der Katharina Kilchmann sind die Architektin Marina Gerber-Schatz und der Peter von Suri, Abt vom Kloster Mariastein. Technik Thies Ganz und Severin Bucher. Sie können die Sendung nochmal hören, entweder heute Abend ab der 10, auch wieder hier auf SRF 1 oder dann schon bald jederzeit im Internet unter srf1.ch und dem Stichwort «Persönlich». Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt aus der Stadtmühle Willisau im Kanton Luzern. Zu Gast dann die Musikerin Irene Brücker-Hodl, besser bekannt als Fräulein Da Capo, und der Toni Obertüfer, seines Zeichens Goldwäscher.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.